es bleibt sicher und die beste Sicherheit ist die, die man nicht vergisst und die, die reproduzierbar ist und die, die man auch machen kann, wenn jemand gerade im Urlaub ist. Und deswegen geht es jetzt um sichere, automatisierte Ver- und Entschlüsselung für DevSecOps mit Stefan.
Ja, danke für die Vorstellung. Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag auf den Linux-Tagen, also im letzten Vortragsslot. Ich hatte gestern schon einen Vortrag, deshalb ist meine Stimme ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ich hoffe, es funktioniert heute noch. Ansonsten würde ich mich zum Beginn selber kurz vorstellen und auch den Hintergrund zu dem Vortrag, wie es dazu gekommen ist und warum ich das hier jetzt überhaupt mache und eingereicht habe. Ja, ich bin bei Dataport angestellt, die sind ja auch als Sponsor vertreten, bin dort als Cloud Security Architekt mit Schwerpunkt Kryptographie im Projekt oder Programm die Phoenix Suite aktiv. Das ist ein Open Source basierter Online Arbeitsplatz. Wir versuchen also so quasi Cloud Arbeitsplätze auf Open Source basierend zu entwickeln und bereitzustellen. Und wir bieten dort unter anderem je nach Kunde, je nach Konfiguration, wie das gewünscht wird, die Möglichkeiten der Dateiablage, Videokonferenzsysteme, Instant Messaging, Online Office und so weiter. Ich hatte ja letztes Jahr hier einen Vortrag zum Thema Matrix-Verschlüsselung, Matrix-Protokoll. Das rührt auch aus dieser Arbeit her. Einsatzszenario zum Beispiel momentan im Schulwesen, im Gesundheitswesen, für das Robert-Koch-Institut und für weitere Bedarfsträger. Und wie man sich vielleicht denken kann, wenn man so ins Gesundheitswesen geht oder wenn man mit Schülerdaten zu tun hat oder andere Bedarfsträger betrachtet, dann geht es da um Datenschutz logischerweise, um ebenfalls Anforderungen aus dem BSI-Grundschutz, stellenweise in den Anforderungsstufen hoch. Und eventuell auch momentan evaluiert, wie man denn Verschlusssachen VSNFD, also nur für den Dienstgebrauch, entsprechend dort befähigen kann, dass also unsere Produkte dort für Verschlusssache VSNFD zertifiziert werden können. Ja, ein weiterer Hintergrund, was hat es jetzt, warum DevOps, DevSecOps? Da gibt es verschiedene Gründe. Die Gründe, die mich interessieren als Security-Architekt. Wir haben zum Beispiel den Hintergrund, wenn wir uns Schulen anschauen, da gibt es unterschiedliche Lastspitzen. Ne? So, ich sag mal, der ganz krasse Klassiker ist, Montag 7 Uhr gehen überall die Schulen online, weil die Schule beginnt gerade. Ne? Dann brauchen wir entsprechende Lastspitzen und freitags 14.30 Uhr gehen die erstmal wieder offline. Ne? Da brauche ich dann übers Wochenende oder über 6, 7, 8 Wochen Sommerferien hinweg nicht irgendein riesen Rechenzentrum betreiben, auf denen irgendwelche Videobridges für Online-Unterricht laufen, wenn eh Ferien sind und alle zu Hause sind. Da kann man also schön skalieren. Das gibt es auch bei anderen Szenarien. Wir haben aber das Problem, eben Skalierbarkeit ist notwendig und die erreichen wir durch Containerisierung. Also Container kann man da schnell ausrollen, bereitstellen, kann die auch in der Gegend rumschicken und entsprechend dahin schicken, wo es notwendig ist, in die Rechenzentren. Weiterer Punkt für DevOps ist natürlich agile, schnelle Entwicklung und Bereitstellung. Und das wird ja eben durch DevOps gefördert oder gerade erst möglich. Deshalb ganz kurzer Abriss, was ist DevOps eigentlich? Ja, Prozesse, Kultur der Softwareentwicklung, ne? Entwicklung, Dev und Systemadministration, Ops kommen zusammen, sollen gemeinsam im Team die Entwicklung möglich machen. Bei uns ist es hauptsächlich die Bereitstellung, der Betrieb. Das Ganze wird sichergestellt dann durch die Continuous Integration und Continuous Delivery, ne? Also diese CI/CD. Das heißt, in der Praxis hat man dann irgendwo eine Pipeline in GitLab. Man macht dann mit Ansible oder Terraform Infrastructure as a Code. Man macht die Softwarekonfiguration und das Management in Ansible. Man macht eine Versionsverwaltung im GitLab und hat dann durch diese Verzahnung der Technik die Möglichkeit, schnelle Release-Zyklen umzusetzen und eben Dev und Ops zu verzahnen. Problematisch ist hierbei, dass die Sicherheitspraktiken, die es bisher gibt, wenn sie denn überhaupt mal umgesetzt wurden in der Praxis, an DevOps ein bisschen scheitern können oder auch an fundamentalen Problemen kranken. Und deshalb gibt es jetzt dieses neue, ich will nicht sagen Buzzword, aber diese neue Idee, Konzept des DevSecOps. Und da will man Sicherheit von Anfang an mitdenken. Das ist jetzt auch nicht so unglaublich neu, diese Idee. Aber sie kommt hier eben in dieses Phänomen oder Problem der sehr schnellen Release-Zyklen mit rein. Und früher, oder es ist ja teilweise so gewesen, es wird entwickelt, dann gibt es irgendwo ein Qualitätsmanagement. Und wenn man Glück hat, gibt es dann irgendeinen Security-Menschen, der dann hinterher mit der Checkliste guckt, dass zumindest bestimmte Best Practices und so weiter eingehalten wurden. Und das funktioniert hier im Prinzip gar nicht mehr. Weil dann müsste der Mann mit der Checkliste da irgendwie jedes Mal, wenn ein Container neu ausgerollt wird, gucken, ob der Container entsprechend sicher gebaut wurde oder irgendwelche Sicherheitslücken sind. Deswegen natürlich die Idee, wir integrieren jetzt Sicherheit mit in den Zyklus der Softwareentwicklung. In der Praxis macht man dann auch immer eine Abwägung. Man muss eine Risikotoleranz bestimmen. Man muss eine Kosten-Nutzen-Analyse aufstellen. Nicht jede Sicherheitsmaßnahme ist auch unbedingt notwendig. Da hängen Kosten hinter, da hängen Einschränkungen hinter. Da muss man überlegen, kann ich das Risiko tragen? Muss ich da was machen? Muss ich das anderweitig behandeln? Ja, und man will natürlich im Bereich DevSecOps Sicherheitsautomatisierung womöglich durch entsprechende Tools erreichen. Also was ich automatisieren kann, will ich automatisieren, einfach damit er nicht wieder ein Mann mit einer Checkliste rumlaufen muss, ne, oder eine Frau mit einer Checkliste. Das Ganze führt dann zu so Grundideen, Grundannahmen, die bei uns im Prinzip im Betrieb und in der Entwicklung und im Ausrollen gesetzt sind. Und das sind dann so Anforderungen aus der Architektur, dass man Zero-Trust-Architektur einsetzt. Ja, das heißt also auch, wenn ich dann irgendwo in so einem Container oder containerisiert Dienste habe, heißt das auch, dass ein Container dem anderen eigentlich nicht mehr trauen sollte, ne, oder ein Service dort dem anderen nicht mehr traut. Weil ich ja nicht weiß, ob der Service eventuell kompromittiert ist, ob da vielleicht eine Backdoor drin ist, ob da eine Sicherheitslücke ist oder sowas. Deswegen versucht man durch Zero-Trust-Architektur und daraus schlussfolgend eben den Microservices oder umgekehrt erst durch die Microservices dann Zero-Trust-Architektur umzusetzen. Und das bedeutet wieder im Prinzip, ich muss containerisieren. Ja, und habe dann solche Grundansätze wie eben ein Service pro Container beziehungsweise eben die Services entsprechend aufzuteilen. Das Ganze wird dann versioniert und automatisiert durch GitLab, GitHub, was auch immer. Theoretisch könnte man das auch mit CVS machen, wenn man dann sowas machen wollen würde. Ich kann automatisieren in der Pipeline, muss mich dann um Authentifikation und Autorisation kümmern und muss Transportverschlüsselung und Zertifikatsmanagement bereitstellen. Weil ich ja Transportverschlüsselung im Cluster dann entsprechend brauche. Zwischen allen laufenden Containern, Schrägstrich, beziehungsweise Microservices. Ja? Und das muss ich dann entweder im Service selber bereitstellen oder irgendwie an den Service ranflanschen. Das nennt man dann in der Regel Sidecar, weil ich dann einen Containerbeiwagen mit ranhänge, der dann beispielsweise die Transportverschlüsselung und das Zertifikatsmanagement sicherstellt. Ja, sowas ist schon gelöst. Da gibt es zum Beispiel Lösungsansätze Service Mesh. Da kann ich dann Istio, Cilium oder was auch immer da die Cloud Native Foundation empfiehlt oder dort entsprechend graduiertes einsetzen und kann darüber zum Beispiel Transportverschlüsselung und Zertifikatsmanagement bereitstellen, ohne dass sich die Microservices, die ich dann nutze, entsprechend selber drum kümmern müssen. Die können das machen, das kann man auch machen, also man muss das nicht über ein Service Mesh machen. Man kann aber so ein Service Mesh ausrollen und dann bestimmte Funktionalitäten durch Service Mesh entsprechend absichern. Komme ich so zu den Grundfragen, die jetzt hier auftauchen. Also warum, wieso, weshalb, warum muss ich mich damit eigentlich befassen? Ich hatte ja gesagt, es geht da um so Sachen wie BSI-Grundschutz hoch und VSNFD. Und da werden die Sicherheitsanforderungen doch schon sehr streng. Ja? Und dann haben wir noch das zweite Problem, dass wir dort unter anderem auch Architekturen entwickeln oder halt Sachen entwickeln, die wir nicht selber betreiben. Also es gibt bei uns ein eigenes Rechenzentrum, dem kann ich erstmal vertrauen, weil das ist unser eigenes, unser Betrieb, ist auch entsprechend nach diversen Standards BSI zertifiziert und so weiter. Aber was ist denn, wenn wir jetzt diese Architektur, die wir entwickeln in verschiedenen Projekten, durch jemand anderes hosten lassen? Oder wenn irgendjemand anderes, irgendein Bedarfsträger kommt und sagt, zum Beispiel die Justiz oder Polizei, Militär oder was auch immer, wir möchten das gern nutzen, wir möchten das aber in einem eigenen oder in einem anderen Rechenzentrum fremdhosten. Ne? Und da muss ich eben diese Situation betrachten, die ja auftreten kann, dass ich das Rechenzentrum nicht unter meiner Kontrolle habe. Ne? Und damit auch die Hardware, das Blech nicht unter meiner Kontrolle ist. Und da wird's dann, oder kann es unter Umständen sehr haarig werden, weil das eben ein Problem ist, das man nur sehr schwer wegdiskutieren oder managen kann. Das heißt, die Fragen, die sich mir gestellt haben, als derjenige, der sich damit der Security-Architektur befassen musste, ist, im Kubernetes-Cluster, wie manage ich sensible Daten außerhalb des Clusters, ne, also bevor sie in der Build- und Deploy-Phase ausgerollt werden, in der Pipeline? Da gibt es Lösungen für, das ist auch noch vergleichsweise einfach umsetzbar, das kriege ich also hin. Ne, da gibt es auch schon entsprechende Lösungen, KSOPs und so weiter, habe ich kurz auf den Folien mit erwähnt, das funktioniert relativ gut. Jetzt habe ich aber das Problem, das zweite, wie sichere ich meine sensiblen Daten im Cluster, wenn auf sie durch Applikationen zugegriffen wird. Wenn ich da also irgendwelche Passwörter, Keys, Zertifikate, was auch immer, im Cluster entsprechend deployen und ausrollen muss. Und ich diese besondere Erschwernis habe, ich kann demjenigen, der da vielleicht als Admin irgendwie im Rechenzentrum rumläuft und einen Schlüssel, einen Zugang hat, eine Zutrittsberechtigung, ich dem nicht vertrauen kann, was passiert, wenn der uns da eine Festplatte ausbaut oder die verloren geht oder anderweitig irgendwie manipuliert wird. Also dieser Innentäter, der da wirklich eine entsprechende Bedrohung darstellen kann. Ein weiterer Punkt, der eventuell je nach Einsatzszenario relevant ist, wie sieht es denn mit Key Escrow aus? Ne? Es ist also, nicht jeder Schlüssel muss immer irgendwie überleben in Kubernetes. Der kann auch mal nur für ein Deployment gültig sein. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwelche Daten irgendwo persistent ablege in einem, ich sag mal, einer Datenbank, dass ich in der Datenbank dann Verschlüsselung aktiviert habe und ich dort Schlüssel habe, die ich entsprechend sichern muss. Ne? Dass dann nicht irgendwie der böse Innentäter anfängt, Sachen zu verschlüsseln und ich komme da nicht mehr an die Daten ran. Deswegen ist Key Escrow, also der Zugang durch andere oder durch Dritte, auch ein relevantes Thema. Und das ist bei vielen, sag's mal so, Open-Source-Projekten, die es gibt, in dem Bereich nicht sichergestellt, weil die häufig diese Anforderungen gar nicht haben. Na, die leben also in einer etwas anderen Welt als wir dort, wenn wir VSNFD oder BSI-Grundschutz hochmachen wollen. Und der vierte Punkt, der ist immer auch sehr spaßig. Wie kann ich revisionssicher protokollieren, wer wann, wieso, weshalb, warum, auf sensible Daten zugegriffen hat? Na, also das ist zum Beispiel die Fragestellung, welcher unserer Administratoren hat denn wann zum Beispiel irgendwelche Zertifikate ausgerollt, auf Schlüssel zugegriffen, Passwörter ausgelesen oder genutzt. Ne? Es gibt auch hier, also es gibt also Lösungen zum Secrets Management. Ne? Ich sag mal, irgendwie bei Ansible oder so gibt es Möglichkeiten, Ansible Vault und so weiter. Es gibt Produkte, die sowas anbieten. HashiCorp Vault ist ein Produkt, Bitnami Sealed, Secret Seals ist so ein Produkt. Und da ist immer häufig das Problem, wenn ich in solche Grundschutzanforderungen bin oder VSNFD, wie kann ich das revisionssicher dann mitprotokollieren? Dass ich also wirklich sagen kann, zu dem Zeitpunkt hat diese Person auf Secret zugegriffen und kann dann dafür entsprechend belangt werden, weil irgendwas passiert ist oder so. Und das ist auch ein Problem, das ist nicht so ohne weiteres sicherzustellen. Evaluationsstand bei uns war, oder bei mir war, dass es noch keine Software gibt, die diese Anforderungen erfüllt, insbesondere nicht im Open-Source-Umfeld. Und deshalb wollte ich hier mal so einen kleinen Zwischenstand zu diesem ganzen Vorhaben geben. Wie sieht es denn momentan aus? Also ich kann jetzt leider keine Lösung geben, wie man das komplett sicher umsetzen kann. Aber ich habe zumindest schon mal Anforderungen aufstellen können, wie man sowas umsetzen könnte, beziehungsweise wie so eine grundlegende Architektur auszusehen hat. Und wenn ich mir das anschauen will, dann geht es um die Fragestellung, ja, welche Schutzziele habe ich eigentlich und welche Zustände der Daten kann ich betrachten oder muss ich da im Hinterkopf behalten? Die Schutzziele, die hier auftreten, sind Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität. Ja, Verfügbarkeit ist auch ein Schutzziel, das spielt hier aber keine Rolle, weil da brauche ich keine Kryptografie, da habe ich andere Anforderungen. Und ich habe zusätzlich noch eben dieses Schutzziel der Nichtabstreitbarkeit, ne, dass ich also genau zuordnen kann, eine Person hat zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein bestimmtes Secret, Passwort, Schlüssel, was auch immer, entsprechend zugegriffen und kann dann dafür belangt werden, wenn das notwendig sein sollte. Wenn ich mich damit auseinandersetzen will, dann brauche ich dafür Kryptografie. Das ist also der ganze Bereich Kryptografie, Verschlüsselung, der sich damit befasst. Und ich komme hier nicht um Kryptografie drumherum. Es geht auch nur mit Kryptografie, diese Schutzziele entsprechend umzusetzen oder zu erreichen. Wenn ich Kryptografie betrachte, dann muss ich mir immer die Aggregatzustände oder Zustände der Daten im Hinterkopf behalten. Es gibt ja so diese drei Zustände, die Daten haben können. Das ist einmal Data at Rest, ne, liegt also irgendwo auf einem Datenträger rum, auf einer Festplatte. Klassisches Beispiel, ich habe eine Vollfestplattenverschlüsselung mit Lux gemacht. Ne. Und Lux ist eigentlich nur dann sicher, wenn der Laptop runtergefahren und ausgeschaltet ist, idealerweise. Ne, oder der USB-Stick nicht eingemountet ist. Wenn ich eine Vollfestplattenverschlüsselung mit Lux einmount, also das Passwort eingebe, einmount und den Laptop betreibe, so wie das jetzt gerade mit meinem Laptop der Fall ist, dann nutzt mir dieses Lux eigentlich gar nicht, solange hier jemand oder wenn hier jemand reingehen kann und den Laptop einfach mitnimmt, ne, und die Daten sind eingemountet. Dann kann er die Daten runterziehen, kann er Daten manipulieren. Ne, das ist also bei Data at Rest zu betrachten. Data in Transfer sind die Daten, die irgendwo übertragen werden. Ja, da gibt es auch einen Lösungsansatz für Transportverschlüsselung. Ist auch bekannt, da mache ich dann irgendwie TLS oder irgendwas anderes, einen VPN-Tunnel, einen SSH-Tunnel oder irgendwie anderweitig Kryptografie drum, notfalls mit S-Tunnel. Und dann habe ich zumindest die Transportkanäle abgesichert. Nicht jedoch unbedingt die Endpunkte. Wir erinnern uns, so OpenSSL, Heartbleed 2014 war ja eine Riesenkatastrophe und da hat man dann auch Konsequenzen gezogen, was Kryptoalgorithmen und OpenSSL-Implementierung angeht. Dritter Punkt, und das ist der am haarigsten und wirklich am schwierigsten, ist natürlich Data in Use. Wie schütze ich denn Daten, die irgendwo im Arbeitsspeicher sind, weil sie gerade verarbeitet werden? Insbesondere, wenn der Arbeitsspeicher mir nicht gehört. Ne? Also das ist jetzt nicht der RAM-Riegel in meinem Laptop, der bei mir zu Hause im Arbeitszimmer steht oder irgendwo im Rechenzentrum dann in einem Regal sicher abgestellt ist, sondern der steht vielleicht bei irgendeinem Cloud-Hoster, ne? Bei irgendeinem Rechenzentrumsdienstleister, wo also theoretisch immer noch irgendein böser Innentäter reingehen könnte und könnte dann mit einer Rollhammer-Attacke oder mit irgendwelchen anderen bösen Dingen da versuchen, unseren Arbeitsspeicher auszulesen und da irgendwelche Schlüssel zu extrahieren. Ja, das geht ja. Dann schauen wir uns mal kurz an, wie sieht es denn jetzt bei Kubernetes aus mit dem Secrets-Management? Es gibt Kubernetes-Secrets. Die sind allerdings BASE64 kodiert. Ne? Und das ist keine Verschlüsselung, das ist auch keine Obfuscation, das ist einfach nur so eine reversible Operation. Ne? Also ich kann mit Befehlszeiler BASE64 enkodieren, dekodieren. Das bringt mir also aus Sicherheitsgründen bringt das gar nichts. Man muss allerdings feststellen oder sicherstellen, wenn ich so eine Pipeline habe, dass ich Secrets im Idealfall halt nicht direkt irgendwo in einem Textfile oder so da hochlade oder da irgendwie reinpacke. Das kommt immer noch vor, das kommt immer wieder vor. Also man findet regelmäßig Berichte, wo irgendwelche Secrets dann bei GitLab, GitHub öffentlich irgendwo in einem Repository landen. Das will ich natürlich nicht. Da gibt es inzwischen Lösungen für beispielsweise eben kommerzielle Lösungen, Bitnami Sealed Secrets oder halt Mozilla SOPs oder KSOPs. Dass ich also dann, bevor ich das Secret einchecke, dort entsprechende Verschlüsselungsoperationen durchführe, mit einem Passwort oder mit einem GNU-PG-Schlüssel oder wie auch immer, dann dieses Secret entsprechend verschlüsselt habe und das Ganze dann als verschlüsseltes Secret in der Pipeline liegt. Und dann gleich noch zur Begriffsklärung. Ich spreche dann vom sogenannten Key Encryption Key, also KEK ist die Abkürzung. Das ist der Schlüssel, mit dem ich einen anderen Schlüssel verschlüsselt habe. Das ist also dieser externe Schlüssel, den ich dort habe. Wenn ich also diesen externen oder einen extern verschlüsselten Schlüssel, ein Geheimnis, ein Passwort oder was auch immer in der Pipeline habe, ist das erstmal schön und gut. Man kann es nicht direkt aus der Pipeline auslesen. Es muss aber irgendwann mal ausgelesen werden. Nämlich dann, wenn ich im Cluster dieses Secret brauche. Angenommen, ich habe da jetzt irgendein Datenbanken-Passwort oder sowas. Da muss ich ja, wenn ich die Datenbank hochfahre, PostgreSQL eingerichtet ist und ich auf die verschlüsselte Datenbank zugreifen will, muss ja irgendwie in den Cluster dieses Passwort für die Datenbank reinkommen. Und das hole ich mir dann idealerweise natürlich automatisiert aus der Pipeline raus und dann muss es vor Gebrauch entschlüsselt werden. Und dann geistert das da irgendwie entschlüsselt im Cluster rum, liegt also wieder da. Ja, also es ist irgendwo in irgendeinem RAM, in einem Rechenzentrum und geistert da intern durch irgendwelche Clusternetzwerke im Kubernetes-Cluster. Das Schlüsselmanagement kann sehr kompliziert werden, sehr komplex werden. Da scheitern immer wieder Entwickler dran. Also es kommt immer wieder vor, dass selbst Schlüsselmanagement-Lösungen benutzt werden und trotzdem irgendwelche Secrets im Klartext irgendwo landen, im GitLab oder GitHub. Und um mal aus der Kubernetes-Doku zu zitieren, Key Material is accessible from Control Plane Host. Ich kann also spätestens aus der Control Plane im Kubernetes auf entsprechendes Schlüsselmaterial, also auf Secrets, zugreifen. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Vor allem, weil ich da aus der Control Plane auf alle Secrets zugreifen kann. Und damit kann ich zum Beispiel diesen ganzen Microservice-Zero-Trust-Architektur entsprechend aushebeln. Weil da ist dieser eine zentrale Angriffsvektor, mit dem ich dann alle Secrets unter Umständen unter meine Kontrolle bringen kann. Und das muss ich natürlich entsprechend schützen oder verhindern. Wenn ich dann also Schlüssel irgendwo ausrolle im etcd oder so, dann liegen die im Dateisystem des API-Servers. Da gibt es also einen Pfad und da liegen dann unter anderem diese Schlüssel, um die anderen Secrets zu entschlüsseln. Wenn ich also darauf Zugriff habe, kann ich die ganzen verschlüsselten Secrets wieder entschlüsseln. Und derjenige, der Zugriff auf diesen Pfad hat, auf diese Dateien hat, kann das auch entsprechend machen, kann das auslesen. Und es gibt diesen wunderbaren Spruch, den gibt es, glaube ich, inzwischen auch als T-Shirt zu kaufen bei der FSFE. Die Cloud ist anderer Leute Computer. Ich habe es mal ergänzt zu, die Cloud ist immer anderer Leute Computer. Ich kann natürlich eine Cloud lokal betreiben, aber die Cloud, die lokal auf meinem Laptop läuft, ist irgendwie ein bisschen witzlos. Und deshalb ist es natürlich hier wichtig zu betrachten, dass es verschiedene Betreibermodelle gibt. Solange ich on-site arbeite, also alles unter meiner Kontrolle ist, sind die Probleme, die ich hier anspreche, eigentlich gelöst. Da kann ich also Maßnahmen treffen, Zutritt, Zugang, Zugriff und so weiter. Da kann ich BSI-konform entsprechend Sachen absichern. Aber sobald ich mich halt in eine fremde Cloud irgendwie begebe oder zumindest hier bei Infrastructure as a Service die Infrastruktur nicht mehr selber unter Kontrolle habe, hier Servers, komme ich in diese Probleme rein, dass da entsprechend ich mich gegen den Betreiber eigentlich nochmal absichern müsste. Man kann ihm natürlich vertrauen, aber wir wissen alle, Vertrauen ist gut, Kontrolle oder Kryptographie ist besser. Gut gemachte Kryptographie ist besser. So. Wie eben schon mal gesagt, die Schlüssel liegen da irgendwo im Dateisystem des API-Server-Hosts rum. Das ist jetzt eher suboptimal. Da kann man dann zum Beispiel mit Festplattenverschlüsselung arbeiten, da kann man die nochmal versuchen, im Cluster zu verschlüsseln. Da haben wir aber wieder ein Problem. Wie sieht es denn jetzt aus mit Festplattenverschlüsselung? Da brauche ich irgendeinen Schlüssel für, wie ein Passwort oder ein Token, ein FIDO2-Key oder irgendwas anderes, um diese Verschlüsselung wieder zu aktivieren. Ja, und wer gibt dann da irgendwo ein Passwort ein? Wenn ich jetzt irgendwo so ein Rechenzentrum habe mit ich weiß nicht wie viel hunderten, tausenden Festplatten, dann kann da nicht irgendjemand rumrennen und hunderttausende Passwörter eingeben oder Token aktivieren und so weiter. Da holt man sich in der Regel die Keys von einem Server. Da gibt es auch Hardware-Module für, also HSM, die sowas machen. Das TPM-Modul in den aktuellen Computern ist ja auch so eine Art, ich sag mal, abgespecktes Mini-HSM. Das kann man auch nutzen. Was man auch machen kann, wo es auch Lösungen für gibt, man holt sich die Keys zum Beispiel für die Lux-Festplattenverschlüsselung von einem Server. Ja, die werden also zentral auf einem Server hinterlegt und beim Bootprozess oder beim Aktivieren einer Anwendung wird dann entsprechend dieser Key per TLS, per Transportverschlüsselung gesichert vom Server geholt. Denn wir wissen ja, TLS ist sicher. TLS ist sicher, ne? Man denkt jetzt an das Prinzessin Amidala-Meme. Nein, TLS ist natürlich nicht sicher. Und ich habe natürlich noch ein anderes fundamentales Problem, selbst wenn ich TLS sicher implementiere, also mit TLS 1.3 und den drei dort zugelassenen Zahlversuiten bin ich wirklich sicher, aber ich habe immer noch das Problem, dass ja mein Schlüssel irgendwo auf diesem Server rumliegt. Und spätestens seit Heartbleed wissen wir, wenn ich da reinkomme und dann zum Beispiel den Arbeitsspeicher entsprechend auslesen kann, was ja bei Heartbleed so passiert ist, dann kann ich auch dieses Schlüsselmaterial auslesen. Und da bringt man natürlich die Transportverschlüsselung irgendwo in der Plane oder im Netz gar nichts, wenn ich aus dem RAM des Servers die entsprechenden privaten Schlüssel auslesen kann. Deshalb stellt sich die grundlegende Frage, wie bekomme ich denn Schlüsselmaterial sicher durchs Netz? Kurze Antwort, gar nicht. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit, Vortrag ist vorbei. Nee, so ist es natürlich nicht. Aber im Endeffekt ist es so, ja, Lightning-Talk. Ne? Im Endeffekt ist es leider so, dass ich diese Idee, ich transportiere irgendwelche privaten Schlüssel oder Passwörter oder Keys oder was auch immer, also Secrets durch Netz, eigentlich nicht wirklich sicher umsetzen kann. Ne? Ich kann da versuchen, ein bisschen eben TLS ranzuflanschen, das hat aber wieder weitere Probleme. Was machen wir denn oder was halten wir denn davon, wenn wir das Problem haben, ich kriege Schlüsselmaterial nicht sicher durch Netz? Na, wie wäre es denn mit der Lösung, wenn wir Schlüssel nicht mehr übertragen, sondern Schlüssel ableiten? Es gibt ja Schlüsselableitungsfunktionen. Key Derivation Function, KDF. Ich kann hier leider nicht ganz in die Tiefe gehen, aber wer sich dafür interessiert, was da genau passiert und wie das funktioniert, dem empfehle ich meinen Vortrag vom letzten Jahr, das Matrix-Protokoll. Weil Matrix sich da richtig, richtig gute Gedanken gemacht hat zum Thema, wie kriege ich denn da Schlüssel sicher hin und her und abgeleitet. Also wer sich mit Key Derivation Functions näher auseinandersetzen möchte, kann meinen Matrix-Vortrag vom letzten Jahr, das Video gibt es online, entsprechend mal anschauen. Oh, jetzt ist die Idee, ich will keine Schlüssel übertragen, ich will Schlüssel ableiten. Wie komme ich da hin? Da gibt es inzwischen schon eine Lösung, die ist implementiert worden und ich möchte jetzt mal ganz kurz den Background dazu vorstellen, wie das funktioniert. Da gab es auch, ich glaube, letztes Jahr hier einen Vortrag zu, wie man das in der Praxis anwendet. Da sage ich ein klein bisschen zu, aber ich will mir hier ein bisschen die Theorie bzw. den Background angucken. Wenn ich jetzt also Schlüssel ableiten will, anstatt sie zu übertragen, dann brauche ich dafür zwei Möglichkeiten oder zwei Grundfunktionen aus der Kryptographie. Das ist einmal das sogenannte Secret Sharing, also Geheimnisse verteilen, und der Schlüsselaustausch. Und die werde ich nochmal ganz kurz, ich sage mal historisch, herleiten bzw. zeigen, was da passiert. Es gibt den Diffie-Hellman Key Exchange. Der ist relativ bekannt. Jeder, der mal irgendwo mit GNU-PG sich ein GNU-PG-Schlüsselpaar gebaut hat und dann irgendwo hier die magischen Nummern gemurmelt hat bei einer Key-Signing-Party, hat solch einen Diffie-Hellman-Key-Exchange durchgeführt. Der wird auch genutzt bei TLS, wenn ich irgendwo ein Webseitenzertifikat aufrufe und so weiter. Die Idee dahinter ist, ich kann Schlüsselpaare, die aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel existieren, über unsichere Kanäle übertragen und mich austauschen und kann dann damit entsprechend asymmetrische Kryptographie betreiben. Alice und Bob tauschen ihre öffentlichen Schlüssel aus und können das Ganze über einen unsicheren Kanal machen und können dann diesen unsicheren Kanal durch Verschlüsselung absichern. Bestes Beispiel, GNU-PG, da sieht man das wunderbar. Webseitenzertifikate, MTLS und so weiter funktionieren genauso im Prinzip. Ich kann also da so ein Diffie-Hellman-Schlüsselpaar oder asymmetrische Kryptographie nutzen, um Secrets mittels asymmetrischer Kryptographie zu übertragen. Ich verschlüssele meine E-Mail, schicke die durchs unsichere Internet und kann den Inhalt der E-Mail vor fremden Augen schützen. Ich habe aber immer noch, wenn ich jetzt hier Secrets betrachten möchte, irgendwelche Schlüssel immer noch auf dem Server liegen. Es gilt also immer noch das Problem, naja, Heartbleed, ich gucke in den RAM rein, kann den Schlüssel extrahieren. Problem. Ich habe jetzt bloß ein bisschen komplizierteres TLS gemacht. Weiterer Punkt ist, Key Escrow ist immer noch problematisch, weil der dann durch die entsprechenden Nutzer oder berechtigten Benutzer manipuliert, geändert oder anderweitig ausgeschaltet oder ausgehebelt werden kann. Und da kam jemand bei Red Hat auf die Idee, wir verheiraten das Ganze mal mit Secret Sharing. Und Secret Sharing ist so diese Grundidee, Ich verteile ein Geheimnis auf mehrere Geheimnisträger. Oder um einen bekannten Archäologen zu zitieren, noch nie hat ein X irgendwo irgendwann einen bedeutenden Punkt markiert. Das stimmt so nicht ganz, wie man dann da 10 Minuten später gesehen hat. Aber die Grundidee, wir zerteilen eine Schatzkarte. Ne? Irgendwie 4 Piraten haben einen großen Schatz irgendwo verbuddelt und jeder kriegt einen Teil der Karte. Ne? Und dann müssen alle 4 Teile zusammenkommen. Und dann kann man irgendwo dieses X, das dann doch irgendwo irgendwann einen bedeutenden Punkt markiert, finden. Sowas kann ich technisch relativ einfach umsetzen. Ich sage mal einfach, ich denke mir ein Passwort aus, das nenne ich einfach mal Passwort, verteile, zerstückle das in 4 Teile und verteile das. Und nur wenn alle 4 Leute, die jeweils ein Stück dieses Passwort haben, zusammenkommen, wissen sie, wie das Passwort lautet und können dann entsprechend den Tresor öffnen oder sich irgendwo einloggen oder was auch immer. Meine Bitcoin-Wallet entschlüsseln oder was auch immer ich dort mache. Jetzt sieht man natürlich, einfach so zerteilen ist nicht besonders sinnvoll, weil wenn sich 3 Leute zusammentun, können die wahrscheinlich erraten, wie der 4. Teil lautet. Ne? Deswegen macht man da noch ein bisschen Kryptographie drum. Ich habe das mal hier dargestellt, indem ich einfach noch eine SHA-5-Summe drüber gebildet habe. Ne? Da kann man nicht ohne weiteres erraten, was dahinter steckt. Das ist aber in der Kryptographie, also in der jetzt praktischen Kryptographie, nicht mehr relevant. Das ist jetzt hier nur zu Anschauungszwecken so gemacht. Aber die Grundidee ist halt, ich nehme einfach das Passwort, zerstückle das in einen String oder in 4 gleich große Strings, mache da einen Hash drüber, verteile die Hashes, ne, und kann dann entsprechend versuchen, das über eine Schlüsselableitung weiterzumachen. Das ganze System hat aber ein Problem. Und zwar sind es in dem Fall 4 Teilgeheimnisse, die alle zusammen das Originalgeheimnis ergeben. Ne? Ich nehme eine Karte oder ein Passwort oder was auch immer, zerlege das. Das heißt, 1, 2 oder 3 Geheimnisträger alleine sind nicht ausreichend. Na, was passiert aber, wenn Alice, Charlie und David zusammenarbeiten? Ich habe das ja beim ersten Teil gesagt. Also wenn da irgendwie der 1., 3. und 4. Teil bekannt sind und die Leute arbeiten zusammen, dann können die sich wahrscheinlich denken, dass der 2. Teil da dieses SS ist und Passwort als Ergebnis rauskommt. Was passiert, wenn Alice ausfällt? Das kann ja durchaus mal sein, dass dann irgendwann in 10 Jahren einer von den Piraten inzwischen an Skorbut gestorben ist und nicht mehr zum vereinbarten Zeitpunkt auftaucht. Na? Das passiert auch bei Secrets. Wenn ich also Secrets verteile in der Elektronik, möchte ich idealerweise ein System haben, das eine bestimmte Anzahl von Geheimnisträgern ausfallen können darf oder sollen dürfen. Ja, das will ich umsägen. Das heißt, ich möchte, dass M aus N Geheimnisträgern ausreichen. Das Ganze nennt man dann Schwellwertsystem oder Schwellwertkryptographie, weil ich hier diesen Schwellwert habe. M aus N, ja, Geheimnisträger. Mathematisch gesehen haben wir wieder eine Reduktion des Schlüsselraumes auf den Schwellwert, in dem Beispiel eben 3 aus 4 Geheimnissen. Nur so ein einfaches Beispiel, um sich das mal so einfach mathematisch zu vergegenwärtigen. Ich gebe jedem Piraten statt einer Schatzkarte eine Geradengleichung mit, die eine Gerade beschreibt oder eine Ebene im Raum. Und der Schnittpunkt wird dann eben durch den Schnittpunkt der entsprechenden Geraden oder Ebenen sichergestellt oder dargestellt. Und wenn dann 2 oder 3 Geheimnisträger zusammenkommen, können dann ihre Gradengleichung, Ebenengleichung zusammengezogen werden und dann kann ich diesen Schnittpunkt bestimmen. Das wäre so eine ganz einfache mathematische Repräsentation dieser Idee. Adi Shamir, der ist den meisten bekannt, ne? Das ist das S in RSA, der hat also auch schon da mitentwickelt, hat dann 1978 oder 79 das grundlegende Paper dazu veröffentlicht, das ist auch schon eine Weile her. Es ist aber das grundlegende Paper zum Secret Sharing. Und er hat sich mathematisch Gedanken gemacht, wie kann ich das umsetzen? Und er kam dann auf die Idee, wir nehmen einfach Polynome und Polynome lassen sich ja durch die Stützstellen entsprechend repräsentieren. Ne? Und eine Stützstelle stellt dann ein so ein Secret, ein so ein Share, ein so ein geteiltes Geheimnis dar. Und dann muss ich das Polynom nur entsprechend so bauen, dass ich, wenn ich n Wertepaare haben will, entsprechend dieses Polynom so wertig aufbaue. Das lässt sich also dann über so eine Gleichung darstellen. Und wenn man den Fundamentalsatz der Algebra anwendet, dann kann man diese Wertepaare, beziehungsweise da braucht man nur T-Wertepaare zur Rekonstruktion des Polynoms. Ich kann also einen gewissen Schwellwert festlegen, indem ich eben diese T-Wertepaare definiere. Rekonstruieren kann ich das Ganze dann über die sogenannte Lagrange-Interpolation. Da geht es also um die Polynome, geht es darum, die Polynome zu interpolieren und das zurückrechnen. Praktische Anwendung ist aber, wenn ich jetzt also so ein Shamir Secret Sharing habe, ich kann ein Geheimnis aufteilen in n Teile und ich kann festlegen, wie viele Teile davon brauche ich, um das Originalgeheimnis wieder zu rekonstruieren. 3 aus 4, 3 aus 5, 6 aus 49, wenn ich möchte, oder was auch immer. Also sowas ginge auch. Und das Ganze wurde jetzt genutzt von 2 Red Hat-Entwicklern, Architekten, Forschern, McCallum und Relja. Die haben ein nach ihnen benanntes Schlüsselaustauschverfahren entwickelt. Und die sind hingegangen und haben sich überlegt, wie kann ich denn jetzt diese Probleme, die da bei DVL-Mann auftreten, lösen? Dass ich da einfach keinen Schlüssel mehr durchs Netz schicke, sondern ich Schlüssel ableite und dann dieses Secret nicht irgendwo rumliegt und, übertragen werden muss. Und die haben sich Gedanken dazu gemacht und haben dann eben diesen McCallum-Relyer-Schlüsselaustausch entwickelt. Und das bringt eben Diffie-Hellman und Shamir's Secret Sharing zusammen. Ich kann also dann in der praktischen Anwendung meine Daten, die ich verschlüsseln will, zum Beispiel Lux, ne, mit einem entsprechenden Data Encryption Key oder Transport Encryption Key sichern. Das ist dann in dem Fall das Secret, das ich betrachte, das irgendwo liegt. Und dieser Data Encryption Key wird dann mit einem sogenannten Key Encryption Key nochmal verschlüsselt. Und dieser Key Encryption Key kann im McCallum-Relyer-Schlüsselaustausch regeneriert werden. Das heißt, ich übertrage hier also nicht diesen Schlüssel im Netz, sondern ich übertrage einfach eine Funktion oder Teile einer Funktion, um diesen Schlüssel erneut zu berechnen, um ihn wieder abzuleiten. Das ist also da dieser Teil der Key Derivation Function, der Schlüsselableitungsfunktion. Und dieser Schlüssel ist ephemeral. Dieser ephemerale Schlüssel wird nur benötigt, wenn ich dieses Passwort oder auf dieses Secret gerade zugreifen will. Im praktischen Anwendungsfall, ich habe dort Lux-Festplattenverschlüsselung aktiviert, ist das dann beim Bootprozess oder beim Einmounten, wenn ich halt im normalen Leben mein Passwort eingebe, hole ich mir da über diesen Schlüsselaustausch entsprechend diesen Key, nutze den und sobald ich Lux eingemountet habe, kann dieser Schlüssel auch schon wieder entfernt werden, gelöscht werden, weil ich ihn nicht mehr brauche. Der Punkt ist, dass ich hier eben diesen Key, Encryption Key, nicht wirklich übertrage, sondern nur Teile davon und die dann regeneriere. Also selbst wenn ich jetzt diesen Transportweg, muss ich eigentlich nicht absichern. Das ist natürlich Best Practice, da auch TLS zu aktivieren, weil es einfach so geht. Aber man muss es eigentlich nicht, theoretisch. Man macht es natürlich trotzdem in der Praxis. Und der Vorteil ist auch hier, dass der entsprechende Key, Encryption Key, nicht irgendwo im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte des Servers liegt. Also selbst wenn ich jetzt mit Heartbleed in den Arbeitsspeicher des Servers reingucken kann, habe ich dort nicht diesen Key Encryption Key liegen, sondern nur Teile davon, die ich für die Schlüsselableitungsfunktion brauche. Und an die komme ich nicht ohne weiteres ran. Beziehungsweise die nützen mir so alleine erstmal gar nichts. Ein weiterer Punkt ist dann im Unternehmens- oder Organisationsumfeld wichtig. Ich kann auch hier Key Escrow durchführen. Ich kann also durch bestimmte Methoden sicherstellen, dass ich immer noch an die Daten rankomme, wenn da der böse Innentäter irgendwie lokal das Passwort ändert. Ich würde einfach mal, ich habe das mal ausformuliert auf den Folien, das sind jetzt hier genau 18 Punkte, wie das Ganze funktioniert. Ich will jetzt ja keine Matheformel vorlesen und würde deshalb gerne diese beiden Folien überspringen, aber wer möchte, ich stelle die Folien natürlich dann online zur Verfügung, kann sich das anschauen, beziehungsweise auf die Originalfolien, ich habe hinten Literatur, da ist das auch verlinkt, von McCallum und Relyer gucken, da ist das alles schön mathematisch dargestellt, was da genau passiert. Aber ich will ja ein praktisches Problem lösen und ja nicht nur eine Mathe-Vorlesung halten. Deswegen zum Thema Anwendung hatte ich schon gesagt, es gibt diese Implementierung oder es wird genutzt, indem ich die Lux-Festplattenverschlüsselung, Full Disk Encryption, mit Clevis und Tang automatisiere. Da gab es hier, wenn ich mich nicht irre, letztes Jahr einen Vortrag zu, der genau das in der Praxis gezeigt hat, wie man sowas ausrollt im Rechenzentrum. Ich glaube, das war von Hetzner, Univention oder einem von diesen Hostern. Kann man sich anschauen, wie das in der Praxis aussieht. Ich werde jetzt hier nur ganz kurz zeigen, was da eigentlich passiert. Die Idee ist halt eben, dass man diesen Schlüsselaustausch nutzt und dann in den Programmen Clevis und Tang diesen entsprechenden Schlüsselaustausch durchführt. Tang ist also der Teil des Servers, der irgendwo im Netz steht. Und Clevis ist dann lokal auf meinem Rechner, zum Beispiel auf meinem Laptop, wenn ich das einsetzen möchte, der Teil, der lokal dafür sorgt, dass der Schlüsselaustausch mit dem Tang-Server stattfindet. Dass also mein Clevis guckt, ist denn der Tang-Server erreichbar durchs Netz, macht dann, verbindet sich mit dem Server, macht diesen Schlüsselaustausch, leitet diesen ephemeralen Key-Encryption-Key ab und entschlüsselt dann meine Lux-Partition auf meinem Laptop. Ja, und dann fährt entsprechend das Betriebssystem hoch. Das heißt, in der Praxis, wenn ich das einmal ausgerollt und gesichert habe, kann ich zum Beispiel Network-Based Disk Encryption machen. Das heißt, ich kann ganz normal, oder ich muss ja ganz normal bei Lux mindestens einen Keyslot für ein Passwort vergeben. Das geht also weiterhin auch per Passwort, wenn ich nicht im Netz bin. Ich kann aber sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro bin und ich bin in meiner entsprechenden Domäne, in meinem internen Büronetzwerk oder im Rechenzentrum und ich habe Zugang und Zugriff auf diesen Tang-Server, dann brauche ich auch kein Passwort mehr eingeben. Dann fährt also der Rechner automatisch hoch, weil der sich über den im Netz erreichbaren Tang-Server den entsprechenden Key-Encryption-Key besorgt für mein Passwort und damit Lux entschlüsselt und hochfährt. Das wäre also ein Einsatzzweck ganz normal auf Hardware. Das ist jetzt nicht unbedingt für Kubernetes gedacht, sondern wirklich für Laptop von Außendienstmitarbeitern oder wem auch immer. Die können da entsprechend mitarbeiten. Na, kann ich zum Beispiel nutzen, Beispiel eben für meine Mitarbeiter, wenn sie im Büro sind, brauchen sie kein Passwort eingeben. Oder ich sage, naja, die Außendienstmitarbeiter, die sollen halt weiterhin mit YubiKey und Passwort arbeiten als zweiten Faktor. Aber wenn der Laptop zur Reparatur oder zum Backup reinkommt, dann muss unser Helpdesk-Mitarbeiter, unser Service-Mensch oder wer auch immer damit arbeitet, sich nicht mit den Passwörtern und YubiKeys rumschlagen. Der stöpselt das Ding einfach an den Tank-Server ran und dann wird die Festplatte entschlüsselt. Und der Service-Mitarbeiter kann Backups machen, Updates einspielen, was auch immer er will. Ne? Oder eben auch Key-Escode damit durchführen. Das Ganze nennt sich, wie gesagt, Network-Bound Disk Encryption, weil ich eben nur diese Bedingung habe, um diesen Schlüsselaustausch zu machen, dass der Tank-Server im Netzwerk erreichbar ist. Ja, da gibt es inzwischen auch Erweiterungen, dass es eben mehrere Tank-Server gibt, also Failover und entsprechende Automatisierungsskripte. Das ist also sehr erfolgreich, sehr gut eingesetzt. Ja?
Eine Frage dazu. Es ist ja zugegangen, dass wir eben Secret-Sharing machen. Mhm. Aber jetzt sprichst du wieder von einem einzelnen Tank-Server.
Ja.
Wo ist jetzt da das Sharing von Tank? Zwischen Tank-Server und der Maschine oder...
Nein, das Secret-Sharing findet statt hier in der Praxis zwischen Clevis und Tank. Tank ist also der Server, der bereitgestellt werden muss. Und Clevis ist dann die Implementierung auf den lokalen Maschinen, um zum einen Lux das Secret zu geben und zum anderen...
Die macht real, hat doch Tang einen Teil und Clevis einen Teil.
Genau. Genau. Clevis und Tang sind quasi Alice und Bob aus dem McCallum-Relya-Schlüsselaustausch. Das hat, wo war ich jetzt, bei der NBDE, also die Idee dahinter ist, wie gesagt, das Ganze über Network-Bound Disk Encryption zu machen. Ne? Hintergrund wäre zum Beispiel Festplattenvollverschlüsselung auch im Rechenzentrum. Solange also die Festplatte irgendwie sich in meinem lokalen Rechenzentrum befindet und die Festplatte oder der Server dann Zugang zu diesem Tank-Server hat, wird sie automatisch angelockt und eingemountet. Wenn irgendein böser Innentäter kommt, zieht die Festplatte raus aus dem Slot und nimmt die mit nach Hause, kann er die nicht mehr entsprechend einbinden, weil er ja dort keinen Zugriff auf den Tank-Server hat, also nicht in diesem Netzwerk ist. Und damit kann ich auch Policy-Based Disk Encryption machen. Ich kann also jetzt hier Policies entwickeln und das ist dann sinnvoll, wenn ich irgendwelche größeren Netzwerke habe.
Ja. Lux gemountet ist.
Ja.
Sich aber auch irgendwo der Schlüssel noch im RAM befinden oder nicht?
Ja, das ist dann der lokale Lux-Schlüssel. Das hat mit dem Schlüsselaustausch erstmal nichts zu tun. Das ist einfach der Schlüssel, den ich lokal in meinem Rechner brauche.
Gut, ne. Könnte ich theoretisch den Tank-Server auf mehrere aufteilen?
Ja. Es gibt schon Failover-Varianten, dass ich also mehrere Tank-Server im Netz habe. Meinst du jetzt, dass
ich mehrere brauche?
Das ist mir ein bisschen nicht untergekommen. Also, dass man mehrere Tank-Server braucht, um den Secret zu haben, glaube ich nicht. Also mir ist keine Implementierung dessen bekannt. Ich denke, man könnte sich da irgendwas noch basteln. Beziehungsweise, was man machen kann, das ist in den Red Hat-Folien beziehungsweise bei der Red Hat-Präsentation gewesen, ich kann Authentifikationsmechanismen verketten. Das heißt also, bei der konkreten Implementierung mit Lux kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte, ich habe ja diese 8 Keyslots bei Lux verfügbar und ich kann mir dann meine Keyslots so verketten, dass ich TPM2 brauche, dass ich noch ein YubiKey als Token brauche oder ein FIDO2 oder einen anderen Token oder eine Smartcard und dann eben mit Clevis und Tang noch Schlüsselmaterial raushole. Ich kann also wesentlich komplexere Szenarien mit bereitstellen. Das ist dann aber, soweit ich weiß, also da gibt es wohl Beispiele, das bezieht sich dann aber eher auf Laptop bei Außendienstmitarbeitern und nicht auf irgendwelchen Container-Volumes im Kubernetes. Aber da kann man auch irgendwie lustige Dinge bauen. Oder zumindest ist die Option da möglichst komplexe Passwortmechanismen oder Key-Mechanismen irgendwie umzusetzen. So, und damit wäre ich dann beim dritten und letzten Teil der Anforderung Nicht-Abstreitbarkeit. Und das ist ja auch so ein Problem, wenn ich jetzt die Keys, die Secrets irgendwo habe, möchte ich ja wissen, wer hat denn wann, wo, wie auf diese Secrets zugegriffen. Ne, und bei Nicht-Abstreitbarkeit geht es immer um die Forderung, dass ich die Urheberschaft eines Ereignisses feststellen kann. Also sagen kann, wer hat wann, wo, wie was gemacht. Worst-Case-Szenario ist hierbei auch immer der Innentäter mit Root-Rechten. Ne? Also, dass da irgendjemand irgendwo innen was tut. Ne? Das kann der eigene Administrator sein, das kann ein Administrator beim Rechenzentrum sein, der da irgendwelche Dinge tut. Und das Ganze muss dann möglichst revisionssicher sein. Das heißt also, jemand, der Root-Rechte hat, ne? Ich habe da auch zu Hause so ein schönes T-Shirt rumliegen, ich bin Root, ich darf das. Wer Root-Account hat, kann auch Logs entsprechend manipulieren. Ja, da gab es dann früher mal so Ideen wie, naja, Wir leiten dann einfach mal die Konsole nach DevPrinter um, hängen dann einen alten Nadeldrucker ran und dann wird jede Befehlszeile, die abgesetzt wird, auf dem Nadeldrucker irgendwo mit geschrieben und der Nadeldrucker steht im Keller hinter einer Tür, da hat nur wichtige Personen Schlüssel für und dann kann der Admin den Nadeldrucker nicht mehr manipulieren. Ja, wenn der aber dann im Kernel irgendwie den DevPrinter kaputt macht oder ausmacht, dann funktioniert auch der Nadeldrucker nicht mehr. Na, es gibt also auch Hardwarelösungen, die dann irgendwo mitschreiben. Ich sag mal, so Flugschreiber ist so ein klassisches Beispiel dafür. Ne? Da gibt's, oder es gab mal bei uns in der Uni in Magdeburg eine Zeit lang ein Forschungsprojekt zu, das ist auch schon etwas her jetzt, wo es darum ging, dass so eine ähnliche Flugschreiber-Funktionalität für Elektroautomobile, beziehungsweise für die IT in den Autos entsprechend sicherzustellen, ne? Um da Events entsprechend mitzuloggen, was ja durchaus dann auch, ich sag mal, vor Gericht relevant werden kann, wenn es um Unfälle geht und irgendwelche Versicherungen und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich eine bessere Option? Was habe ich denn für Möglichkeiten, anstatt da einen Nadeldrucker irgendwo hinzustellen und einzuschließen? Was kann ich denn da machen? Naja, okay, schaut man sich mal trivialerweise die Kryptografie an, die wir so haben. Dann sagen wir, naja, wir signieren irgendwas. Ne? Wenn also jetzt irgendwo eine Logdatei oder ein Log-Eintrag entsteht, egal ob das jetzt so klassisch hier /var/log/syslog.1 oder sowas ist, oder ob das irgendwo ein Elk-Stack oder Grafana-Monitoring oder was auch immer ist, ich mache einfach irgendwie eine Signatur über diesen Log-Eintrag und sichere das weg. Und dann kann ich zumindest die Manipulation nachweisen, dass da irgendwas verändert wurde. Na, oder ich verschlüssel gleich und kann eben nicht mehr direkt manipulieren. Ne? Klassiker, ich mache mit GPG da einfach so eine Detached-Signatur und habe dann die Signatur im Dateisystem rumdümpeln und dann prüfen, ob die Log-Datei korrekt ist oder manipuliert wurde. Das ist allerdings relativ kompliziert, wenn man da wieder einen großen Organisation Schlüsselmanagement machen muss. Ne? Wer hat denn da jetzt diesen privaten Schlüssel für das GNU-PG und wo liegt der rum? Kann dann irgendwie der böse Innentäter wieder auf den Arbeitsspeicher zugreifen, wo der GNU-PG-Schlüssel drin liegt, also der private Schlüssel und so weiter und so fort. Das ist unglaublich kompliziert. Eine einfache Lösung wäre, ich bilde einfach nur einen Hash über die Protokolldatei. Ne? Also hier ganz klassisch mit SHA-256 einfach so eine Hash-Summe über die Protokolldatei bilden. Geht super einfach, muss ich auch keine Schlüssel managen. Problem ist natürlich hier wieder, ich kann natürlich zum einen das Log manipulieren und dann auch entsprechend die Prüfsumme anpassen. Bringt also jetzt nicht wirklich was, wenn ich da wieder jemanden mit Root-Rechten habe oder Schreibrechten auf diese Log-Datei. Ja, da gibt es eine Entwicklung, die ist auch schon etwas älter, die nennt sich Merkle Trees und da geht es einfach nur darum, dass ich Hashes hashe. Ich verkette also Hashes. Und Ketten sind ja nicht so besonders sucheffizient, deswegen macht man da als guter Informatiker, der in Algorithmen und Datenstruktur aufgepasst hat, eine Optimierung und packt diese Hashes aus einer Liste in den Baum. Weil Bäume sind effizienter zu durchsuchen. Und das hat der Herr Merkle auch gemacht, als er diese Hashketten entwickelt hat. Er hat sie dann in einen Baum gepackt und hat dann im Prinzip diese nach ihm benannten Merkle-Trees entwickelt. Das sind dann so, in der normalen Implementierung ist das ein Binärbaum und jeder Knoten bildet den Hash über alle seine Unterbäume. Das heißt also, ich habe quasi, sobald eine Änderung stattfindet an irgendeiner Stelle, pflanzt die sich dann durch den gesamten Baum da drüber bis zur Wurzel fort. Und das heißt, eine Änderung irgendwo auf einer Datei, einem Eintrag oder was auch immer so ein Knoten repräsentiert, wird dann ändert sich der Hash dieses Eintrages oder des entsprechenden Knotens und alle Knoten darüber werden dann auch neu gehasht. Und dort ändert sich dann der Hash eben, bis man oben an der Wurzel des Baumes ankommt und alle entsprechenden Hashes neu aktualisiert wurden. Vorteil ist, damit fallen Änderungen schnell und sehr effizient auf. Dann kann ich also sehr gut nachverfolgen. Das löst jetzt aber auch noch nicht mein Problem, was passiert, wenn da irgendjemand dran rummanipulieren kann, sprich der böse Innentäter. Da kann man auf die Idee kommen, na, wir verteilen diese Signaturketten einfach. Ja, man baut also verteilte Datenbanken mit beliebig vielen Knoten oder Rechnern. Ja, also theoretisch kann man das auf jeden Rechner, der irgendwo in der Welt aktiv ist, verteilen und kann dann dort entsprechend diese Merkle-Trees synchronisieren. Ja, und sobald dann eine schreibende Aktion stattfindet, wird der Baum bis zum entsprechenden Wurzelknoten entsprechend durchgeändert und die Änderung fällt sofort auf. Und die kann ich mit allen anderen Knoten vergleichen. Ja, also wenn ich das synchronisiere und das auf allen im Netz befindlichen Knoten mache, dann müsste der Innentäter auf allen befindlichen Knoten im Netz entsprechend auch diese Manipulation durchführen. Und das kann ich entsprechend unterbinden oder erschweren oder wesentlich komplizierter machen für ihn. Ich habe damit eine Art verteiltes Protokoll gebaut, das manipulationssicher und effizient ist. Und ich kann damit entsprechend mitprotokollieren. In der Praxis ist es mir bisher noch nicht ganz untergekommen. Kennt jemand eine praktische Anwendung für sowas? Ich wollte jetzt das ganz böse Wort hier vermeiden, aber das ist die Blockchain.
Oder Journal-D?
Bitte?
Das Journal-Day macht der da nichts
in der Richtung? Da bin ich jetzt nicht, bin ich überfragt, ob der das macht, aber das könnte durchaus sein. Beziehungsweise ein Kumpel von mir, Open Solaris-Entwickler, meinte, ja, das ist halt ZFS. Also ZFS nutzt solche internen Sachen auch für das Dateisystem, aber im Prinzip ist das jetzt bekannt geworden unter dem Begriff Blockchain. Aber der Begriff ist inzwischen etwas negativ besetzt in bestimmten Kreisen, deswegen habe ich das hier vermieden. Aber man kann sowas wirklich dafür nutzen, um auch diese ganze revisionssichere Protokollierung sicherzustellen. Das müsste dann nun mal implementiert werden. Ja, im verteilten Echtzeit Java natürlich, genau. Ja, und damit wäre ich dann soweit durch. Ich habe, wie gesagt, die Folien werde ich dann im Laufe der Woche an die Orga schicken. Die können das dann gerne online stellen. Literatur, was ich jetzt da drin habe, Verweise, sind auf den weiteren Folien. Da will ich jetzt nicht durchklicken und vorlesen. Deswegen nur der Hinweis, Literatur findet man da drinnen. Man kann mich gerne kontaktieren per E-Mail im Nachgang. Bitte darauf achten, da ist die Ziffer 2 drin, weil ich nicht der Einzige mit meinem Namen bin, zumindest nicht bei Dataport. Ja, also wer will, kann mich kontaktieren. Ansonsten haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für Fragen oder verlegen das dann notfalls vor die Tür.
Ganz Gissen? Vielen Dank. Gissen. Ihr könnt jetzt eure Fragen stellen. Cacht sie aber bitte so lange, bis ihr in Besitz dieses Tokens kommt.
Ja, danke schön für den Vortrag. Wir haben ganz viel, du hast ganz viel über Innentäter geredet und ja, was passiert, wenn der Schlüssel an irgendeiner Stelle abgefangen wird? Und du hattest das Thema Data in Use. Mhm. Was ist, wenn der Innentäter jetzt der Hosting-Anbieter ist, wir uns eine VM irgendwo mieten und wir haben das schick mit Lux entschlüsselt, den Key haben wir uns vom Tango-Server geholt, dann ist ja der Lux-Key im RAM. Mhm.
Genau.
Was hindert den Hosting-Anbieter? Gibt es eine Möglichkeit, den Hosting-Anbieter daran zu hindern, einfach den RAM einmal ein Update zu ziehen und dann den
Lux-Key? Es gibt nochmal die Möglichkeit, den RAM zu verschlüsseln. Und das dann idealerweise, also da brauche ich wieder den Schlüssel für den RAM. Ja, ja, es ist eine Kette von Schlüsseln, die ich da irgendwo ablege. Und da ist die Frage, wo lege ich jetzt den Schlüssel ab? Also idealerweise dann irgendwie in einem Hardware-Modul. Bloß wenn das natürlich dann im Rechenzentrum wieder am Rechner steckt, kann der böse Innentäter das Ding auch mitnehmen. Also da hat man, also irgendwo ist immer dann, ich sage jetzt, ich will nicht sagen, die Wurzeln allen Übels, aber irgendwo kommt man dann zu einem praktischen Ende, wo man einfach sagt, hier geht's nicht weiter, da kann man nicht mehr schützen. Schon gar nicht gegen Innentäter.
Dann vertraue ich also dem Hosting-Anbieter nicht, vertraue ich dann dem Hersteller der CPU?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Frage ist nicht dumm. Wir haben die ganze Diskussion mitbekommen mit Huawei und deren Verbindung zu irgendwelchen Regierungen und Verbot von, ich weiß nicht, Google Services und so weiter. Also das ist wirklich ein Problem, das existiert auch. Ne, ich müsste ja dann, es gab ja mal dieses berühmte Paper, Reflections on Trusting Trust, wie weit muss ich gehen? Ne? Und wenn ich sage, ich verschlüssele, wie vertraue ich denn der Mathematik? Da bin ich wieder irgendwo bei Gödel und Unvollständigkeit und sowas angekommen. Also das kann man bis in die, ja, ich will nicht sagen Unendlichkeit, aber sehr weit treiben.
Ich habe genau zu dem Thema gleich noch ein Follow-up. Und zwar, es gibt ja mittlerweile Virtualisierungs-Verschlüsselungstechnologien, AMD, SEV, SNP zum Beispiel. Von Intel gibt es ja ähnliche Technologien, die eben transparente RAM-Verschlüsselung über den Secure Coprocessor innerhalb von der CPU machen. Hast du dich mit dem ein bisschen befasst? Weil das wäre genau auf dieses Target angezielt. Das Modell dabei ist wirklich untrusted Hardware, untrusted Hypervisor, nur trusted CPU, also CPU ist das Einzige, was trusted ist, und halt der Guest soll dann in der Enklave, sozusagen durch die Enklave getrusted sein.
Ja. Also mit den Grundzügen ja, aber noch nicht in der Praxis. Soweit bin ich leider noch nicht gekommen. Aber das wird eine spannende, gibt es spannende Entwicklungen in dem Bereich.
Ja, und gibt es eben auch schon seit ein bisschen länger, ne? Und ist tatsächlich schon produktiver in Verwendung bei gewissen Cloud-Anbietern. Also das würde ich da auf jeden Fall recherchieren. Ja. Danke.
Schaffe ich mir mit dem Tank-Server nicht ein besonders attraktives Angriffsziel? Da liegen ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, zumindest Teile der Schlüssel rum. Wenn ich die befreie, komme ich die Platten damit noch nicht auf.
Das ist die Idee hinter diesem Schlüsselaustausch, dass ich eben nicht mehr einfach diese Schlüssel dort liegen habe im Tank-Server, sondern nur die Operation oder Teile der Operation, die ich brauche, um diese ephemeralen Schlüssel abzuleiten.
Okay.
Also das heißt, Angriffsszenario gegen den Server wäre natürlich Denial of Service. Wenn der nicht erreichbar ist, funktioniert das System nicht. Dann müsste wirklich wieder jemand rumlaufen und Passwörter eingeben oder ähnliches. Was natürlich auch durchaus ein valides Angriffsszenario sein kann. Wenn ich das alles automatisiere und keiner weiß mehr, wie das Passwort lautet oder wo das liegt oder der ist gerade im Urlaub, dann habe ich da wieder meinen Busfaktor 1 irgendwo mit eingeführt.
Also wenn ich jetzt ein fremdes Rechenzentrum nehme, welche Sicherheitsstufe kann ich da denn überhaupt erreichen? Nach dem jetzigen Vortrag.
Da könnte ich jetzt noch einen spontanen dreitägigen Vortrag zu halten. Kurze Antwort, nimm dir mal das BSI-Kompendium, zähl die Anforderungen durch, die es da gibt in den jeweiligen Bausteinen. Also das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die kann man so nicht beantworten. Also da muss man wirklich konkret in die Implementierung gehen, in das Rechenzentrum und dann zumindest, wenn es um die BSI-Zertifizierung geht, entsprechend das, die Bausteine aus dem Kompendium durcharbeiten.
Also quasi offen.
Ja, es ist offen. Es hängt wirklich davon ab von der Implementierung. Also das geht dann, da spielt dann auch Brandschutz eine Rolle, Zugang, Zutritt, Zugriff und so weiter. Also das kann man so nicht sagen. Aber es wird komplexer und damit natürlich wesentlich teurer, je höher die Sicherheitsstufe ist. Also im Zweifel offen. Ja, im Zweifel erstmal ohne.
Und wenn ich das also so mache, wie das hier gesagt wurde, und niemandem vertraue, nur der CPU vertraue, und also vertraue, dass die CPU nichts Böses tut, vertraue ich, dass die, die nichts Böses tun und die CPU gebaut haben, niemals einen Fehler machen und vielleicht einen Bug machen.
Ja. Pentium 1 lässt grüßen, ne?
Die Frage vorhin mit den, also da ging es darum, ob die Merkle Trees noch woanders im Einsatz sind, ne? Mhm. Ich habe mich gefragt, ob das nicht bei Nix und Geek so ist. Weil, also nicht quasi als Kryptografie, als kryptografische Maßnahme, sondern weil es da darum, also so wie ich das verstanden habe, wichtig, weil es da darum geht, dass quasi alle Sachen, die in ein Paket reinkommen, mit einer mit einer Prüfsumme signiert werden und sobald sich irgendwas in dem Baum ändert, sich auch die Prüfsumme ganz oben ändert. Mhm. Genau, das wollte ich einfach nur sagen. Vielleicht weißt du das, vielleicht weißt du das nicht. Ich habe mich jetzt einfach nur gefragt, als du von dem Merkle Tree gesprochen hast, ob das nicht genau das Prinzip ist, wie
klingt das mal so. Also wie du das beschrieben hast, klingt das so, denke ich mal. Es gibt da praktische Anwendungen für. Wie gesagt, ZFS nutzt es auch im Dateisystem, um da Datenänderungen durchzuschleifen und abzusichern. Und da wird das sicherlich ähnlich so sein.
Noch jemand? 3, 2, 1, Zuschlag. Ganz vielen Dank.
Thank you.